Einerseits ist es natürlich wichtig und gut, in Demokratiebildung im Unterricht zu investieren und dafür zu sorgen, dass das Thema Demokratie und Vorzüge von Demokratie und im Unterricht laufen. Auf der anderen Seite setzt es nicht die Tatsache, dass ich auch aktive Partizipation zum Beispiel in der Schule viel besser nutzen kann, um den Kindern und Jugendlichen das Gefühl zu geben, sie werden denn dann tatsächlich gehört und sie können Einfluss nehmen auf das, was passiert.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Kein Interesse am politischen Geschehen zu haben, so lässt sich Politikverdrossenheit umschreiben. Aber so wirklich messen lässt sich das nicht. Und besonders Jugendlichen wird das oft unterstellt. Ich bin Fino von Salon 5 und spreche mit Dr. Dieter Dohm, dem Bildungs- und Sozialwissenschaftler, genau über diese Themen im Podcast. Erstmal danke, Dr. Dohm, dass Sie sich kurzfristig die Zeit hierfür nehmen.
Gerne.
Welche Faktoren tragen in Ihrer Meinung nach zur Politikverdrossenheit bei?
Also zur Einordnung, vielleicht aus der letzten Shell-Studie, ist das Interesse von Jugendlichen an Politik durchaus größer als zum Beispiel vor 20 Jahren. Also es ist auf der einen Seite nicht ganz so dramatisch, wie es sich anhört. Das, was aber begrenzt ist, ist das Interesse an Parteipolitik. Dafür werden andere Formen bevorzugt. Dass Jugendliche trotz allem zu einem erheblichen Anteil politikverdrossen sind, liegt unter anderem daran, dass sie in den letzten Jahren, in den Krisenjahren, unter anderem der Corona-Pandemie und dann Ukraine-Krieg, wenig Rückendeckung von der Politik bekommen haben. Sie haben in der Corona-Zeit waren die Schulen geschlossen, was ich auch trotz allem zum Teil für richtig halte, aber gleichzeitig für besser gehalten hätte, wenn zumindest die Kinder aus benachteiligten Familien mit beengtem Wohnraum hätten in die Schule gehen können. In dieser ganzen Zeit hat man wenig Rücksicht auf die psychologische Situation und auch auf die Gesamtsituation von Kindern und Jugendlichen genommen. Und das hat sich ein Stück trainiert in den vergangenen Jahren weiterhin. Wir reden permanent darüber, dass die Rente aufgestockt werden soll, dass das Bürgergeld verbessert werden soll. Wir reden aber nur wenig darum, was müssen wir eigentlich tun, damit die Kinder und Jugendlichen mit ihren Herausforderungen, die sie unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie, aber auch der natürlich erheblichen Nutzung Social Media etc. haben, besser umgehen können, dass sie aufgefangen werden.
Fällt Ihnen das denn, also ich finde gut, dass Sie schon auf Social Media so ein Stück eingegangen sind. Glauben Sie denn auch, dass Interesse an Politik auch etwas mit Bildung und sozialem Umfeld zu tun hat? Oder sagen Sie, für Sie persönlich ist vor allem so Social Media ein großer Faktor?
Also ich glaube, wir können die Sachen nicht streng voneinander trennen. Das eine ist, natürlich spielt mein Umfeld immer eine Rolle. Wir sehen, dass Kinder, die das Abitur haben, im Moment, die das Abitur haben oder am Gymnasium sind, viel stärker im Bereich Demokratiebildung oder an Demokratiebildung partizipieren. Wir sehen, dass Personen auch unter den Erwachsenen mit einem höheren Bildungsniveau proaktiver mit politischen Themen umgehen etc. pp. Umgekehrt ist die Demokratiebildung an die anderen Schulen als den Gymnasien ausgesprochen begrenzt und Partizipation findet in der Schule, also Partizipation für die Schülerinnen und Schüler findet in der Schule viel zu wenig statt. Das sind Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Dann in der Parteipolitik geht es immer wieder auch um andere Themen, die vorrangig sind und weniger darum, dass junge Menschen bessere Schulsituationen haben, eine bessere Schulversorgung, beziehungsweise es wird darüber gesprochen am Sonntag und am Montag hat man das Ganze schon wieder vergessen. Das ist ein Teil der Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Natürlich spielt aber auch das persönliche Umfeld darüber hinaus eine Rolle, sprich, wenn die Eltern politisch entweder engagiert oder zumindest informiert sind, gibt es diese Diskussionen am Küchentisch oder zwischen Eltern und Kinder im Wohnzimmer oder wie auch immer oder auch zwischendurch. Wenn Eltern aber wenig politikaffin sind, dann gibt es diese Diskussionen möglicherweise gar nicht. Und auch hier hängt natürlich ein Teil davon ab, wo informieren sich Eltern, wo informieren sich Kinder und Jugendliche und welche Nachrichten werden auf diesen Kanälen dann in unterschiedlicher Form transportiert.
Danke erstmal für die ausführliche Antwort dafür. Jetzt ist es ja, glaube ich, auch so, wenn ich mich nicht irre, dass ja einige Bundesländer massiv in den Unterricht politische Bildung ja versucht haben auszubauen. Also mir fällt Brandenburg so spontan ein, wo ich weiß, dass sie über die Jahre versucht haben, politische Bildung mehr zu fördern in den Schulen. Meinen Sie denn, das hat einen positiven Einfluss oder glauben Sie, das ist eigentlich nicht wirklich mehr relevant bei der Frage.
Einerseits, andererseits. Einerseits ist es natürlich wichtig und gut, in Demokratiebildung im Unterricht zu investieren und dafür zu sorgen, dass das Thema Demokratie und Vorzüge von Demokratie und im Unterricht laufen. Auf der anderen Seite setzt es nicht die Tatsache, dass ich auch aktive Partizipation zum Beispiel in der Schule viel besser nutzen kann, um den Kindern und Jugendlichen das Gefühl zu geben, sie werden denn dann tatsächlich gehört und sie können Einfluss nehmen auf das, was passiert. Ich würde es andersrum formulieren. Ein gutes Bildungssystem ist die beste Prävention vor undemokratischen Tendenzen, und auch die Perspektive Zuversicht für Kinder und Jugendliche ist eine wichtige Perspektive, wenn ich das Gefühl habe, ich komme durch mein Leben, egal was passiert sozusagen, ich werde beruflich meinen Weg gehen, ich werde Erfolg haben, ohne zu sagen, dass Erfolg immer das einzig Richtige ist. Dann ist das eine ganz andere Perspektive, als wenn ich in der Schule vermittelt kriege, du bist zu blöd, du kannst sowieso nichts, aus dir wird nichts. Und dann keine Ausbildung, vielleicht keinen Schulabschluss kriege, keinen Ausbildungsplatz finde, etc. Das sind schlechte Voraussetzungen für ein demokratisches Verhalten und Verständnis, ohne damit zu sagen, dass alle, die der AfD nahestehen, automatisch dumm und dämlich sind, sondern sie haben ihre Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass sie diese politische Richtung möglicherweise spannender finden, jenseits der Frage, dass die AfD auf TikTok und Co. Hervorragend positioniert ist und anders als viele andere Parteien.
Sie haben ja selber gesagt gehabt, dass das Thema keinen Einfluss oder beziehungsweise keinen direkten Einfluss auf die Politik nehmen, eine Rolle spielt. Es gibt ja auch eine Studie dazu, die die Uni Bielefeld gemacht hat. Und da war es ja laut der Studie so, dass circa 80% der Jugendlichen glauben, dass sie keinen Einfluss auf die Politik haben und sich machtlos fühlen. Warum ist das so?
Weil Politik zugespitzt von älteren Männern und Frauen gemacht wird, die in ihrer eigenen Welt leben. Die Babyboomer-Generation ist auch unter Politikern und auch unter den führenden Politikern sehr präsent. Also Babyboomer, das sind die, die zwischen 1955 und 1965 geboren sind, also jetzt um die bis zwischen 60 und 70 sind im Wesentlichen, oder zwischen 55 und 70, wenn sie bis 1970 gehen. Das heißt, die Menschen definieren die Politik, und die Parteipolitik ist häufig leider wenig menschenfreundlich, in dem Sinne, dass sie häufig einen Umgang pflegt, der nicht durch Wohlwollen, sondern eher durch Feindschaften oder durch unfreundliches Verhalten geprägt ist. Es geht darum, seine eigenen Machtinteressen durchzusetzen, und dazu greift man zu allen Mitteln. Hauptsache, ich kann mich durchsetzen. Und wenn die große Mehrheit in den Parteien älteren Jahrgangs ist, dann ist es fast zwangsläufig, dass die Jüngeren wenig zu sagen haben. Dazu kommt, dass die politische Sichtweise in jüngeren Jahren möglicherweise oder häufig eine andere ist als in älteren Jahrgängen, beziehungsweise in jüngeren Generationen eine andere als in älteren Generationen. Und das führt dazu, dass die Mehrheitsmeinung sich letztlich durchsetzt. Und wenn die Jugendlichen nicht die Mehrheit darstellen können, also schon rein von der Zahl her, dann führt es dazu, dass die Älteren ihre Interessen durchsetzen. Und entsprechend ist die Politik in Deutschland fokussiert auf Rentenpolitik, auf Statuserhalt. Und es ist wichtiger, dass ich das dicke Auto weiterhin fahren kann, als dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass wir ein massives Klimaproblem haben und wir der jüngeren Generation im wahrsten Sinne des Wortes und gerade auch in Brandenburg als Beispiel verbrannte Erde hinterlassen.
Aber sind denn nicht Bewegungen, wie zum Beispiel, es gab ja eine Zeit, wo diese Bewegung Fridays for Future sehr, sehr groß war, wo ja vor allem Jugendliche und Kinder sich daran beteiligt haben, ist das nicht dann wieder ein Beispiel gewesen, wo die Jugend dann doch ihre Themen gesetzt hat?
Also es ist, glaube ich, nicht so, dass die Jugend nicht ihre Themen setzt. Und Fridays for Future ist ein gutes Beispiel dafür, dass die jüngere Generation glücklicherweise zu der Zeit und leider mittlerweile etwas weniger in diesem Kontext ihre Themen setzen kann. Es war aber auch da ein Riesenakt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wo dann ein ehemaliger Bundesfinanzminister darauf hingewiesen hat, man sollte die Politik doch bitte den Fachleuten überlassen und nicht den Kindern und Jugendlichen. Im Übrigen ein Politiker, der mit 18 bereits oder 19 bereits im Landtag gesessen hat. Und das heißt, auch dort sieht man immer wieder die Arroganz, die Erwachsene und Ältere den Kindern und Jugendlichen gegenüber treten lassen. Und was dann dazu führt, dass das Interesse sich parteipolitisch durchzusetzen oder einzubinden, vergleichsweise gering ist. Und wenn Sie sich angucken, wer Fridays for Future nach oben getrieben hat, dann waren es häufig Kinder, die mindestens das Abitur hatten oder studiert hatten, beziehungsweise Jugendliche, und die häufig aus besser gestellten Familien kamen. Das heißt, auch dort findet eine Selektion der politischen Vertretung statt. Und wenn ich im politischen Prozess gut reden muss, dann habe ich ganz automatisch die Stoßrichtung Akademiker. Was bedeutet, dass die andere mehr als Hälfte der jüngeren Generation nicht wirklich vertreten wird?
Also sozusagen, da findet auch schon eine Art Selektion denn statt, sozusagen von den Jugendlichen, beziehungsweise welche Jugendliche dort sich politisch engagieren, meinen Sie?
Das ist eindeutig so. Also wir haben die vorhergehende Shell-Jugendstudie mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Und dort konnten wir relativ gut feststellen, es gibt zwei Gruppen von Jugendlichen, jetzt etwas zugespitzt, es gibt viele Gruppen von Jugendlichen, aber zwei große Gruppen von Jugendlichen, bei denen die einen eher aktiv, also proaktiv auch im Internet unterwegs waren. Das waren in aller Regel die Jugendlichen, die am Gymnasium waren. Manchmal auch mit Richtung, ich will das Abitur machen an Sekundarschulen oder Gesamtschulen. Und auf der anderen Seite hatten wir die andere Hälfte. Das waren dann die Kinder und Jugendlichen, die auf der Hauptschule, zum Teil auf der Realschule waren, beziehungsweise in Richtung mittlerer Schulabschluss gingen. Die waren eher passiv und konsumierten. Und das setzt sich ja, wenn ich mir gerade die letzte International Computer and Informatics Literacy Study, also ICILS angucke, 40% der 15-Jährigen können im Prinzip im Internet nicht mehr als klicken und wischen oder kaum mehr als klicken und wischen, dann ist das ein dramatisches Zeichen. Und wenn ich nur klicken und wischen kann, ich kann die Inhalte gerade konsumieren. Ich bin aber nicht in der Lage, mich damit auseinanderzusetzen. Ist das, was ich da gerade sehe, real oder erzählt mir da einer ein Märchen? Ist es Fake News? Ist das, was dort beschrieben wird, plausibel etc.? Also das heißt, auch dort brauche ich Kompetenzen. Und diese Kompetenzen vermitteln wir eher in den Gymnasien als in Gesamt- und Sekundarschulen, geschweige denn an Haupt- und Real- oder Förderschulen.
Das ist ein ganz guter Übergang für meine nächste Frage. Und zwar, früher haben ja Parteien mit Bildung für eine bessere Zukunft geworben. Und welche Themen, sagen Sie dann, machen das jetzt die Parteien? Welche Themen sind jetzt im Fokus?
Also lassen Sie mich darauf noch kurz eingehen, auf das, was Sie beschrieben haben. In meiner Generation vor 50, 60 Jahren war es ein ganz klares Bildungsversprechen, das alle Parteien hochgehalten haben, dass es uns einmal besser gehen sollte. Man hat die Gymnasien aufgemacht, man hat die Hochschulen aufgemacht, etc. Und viele von uns hätten heute keinen Abitur, keinen Hochschulabschluss, wenn es damals die Politik nicht gegeben hätte. Und wenn Sie sich heute die politische Diskussion angucken, im bevorstehenden Wahlkampf wird das Thema Bildung allenfalls am Rande eine Rolle spielen. Stattdessen spielt das Thema Rentensicherung eine Rolle. Ein Thema, das eher zulasten der jüngeren Generationen gehen wird, wie uns andere Studien zeigen. Es steht das Thema Bürgergeld mehr oder weniger eine Rolle. Ein ganz wichtiges Thema ist das Thema Transformation und wie geht es unserer Wirtschaft in Zukunft. Wir stehen vor unsicheren Zeiten. Wir haben die Wahl in den USA mit Trump als nächstem Präsidenten. Wir haben hier in Deutschland unruhige Zeiten aufgrund des Bruches der Ampelkoalition. Und wir stehen vor einem grundlegenden Umbruch in der Wirtschaft. Digitalisierung und künstliche Intelligenz werden unsere Arbeitswelt grundlegend verändern. Das heißt, wir stehen vor unsicheren Zeiten. Und ich bin immer dann gut gewappnet für unsichere Zeiten, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich gut durch diese unsicheren Zeiten kommen werde. Die Kinder und Jugendlichen, die heute aufgewachsen sind, kennen zum Teil ein Leben nur noch im Krisenmodus. Siehe Corona, siehe Ukraine-Krieg. Etc. Und das prägt natürlich. Und auch hier gilt für mich einerseits, wir müssen dazu beitragen, dass alle Kinder und Jugendlichen einen Schulabschluss machen und auch das, was sie in der Schule gelernt haben, hinterher sinnvoll nutzen können. Und gute Bildung ist einerseits die beste Demokratiesicherung und zweitens die zentrale Komponente, um sicherzustellen, dass Deutschland auch in Zukunft einer positiven Entwicklung entgegengeht, weil wir nämlich einen Fachkräftemangel haben werden. Was bedeutet, dass alle Kinder und Jugendlichen, die an irgendetwas Interesse haben, einen guten Job kriegen werden oder kriegen können. Und im Moment machen wir das Gegenteil. Wir haben die Situation, dass der Anteil an Kindern und Jugendlichen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben deutlich zunimmt. Unter den 20- bis 24-Jährigen dürfte das mittlerweile fast ein Viertel der Altersgruppe sein. Viele davon arbeiten, anstatt eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Also wir machen im Moment genau das Gegenteil von dem, was wir machen müssten. Und das wissend, nochmal betont, Bildung ist die zentrale Variable, um langfristig eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen.
Danke für die ausführliche Antwort darauf. Ich würde noch ein Stück gerne weiter in das Thema reingehen. Und zwar ist es ja so, dass es ja auch U18-Wahlen gibt, also die unter 18-Wahlen. Und dort ist es ja zum Beispiel so, Thema Politikverdrossenheit, dass es ja durchaus auch eine Partei gibt, die ja die Jugendlichen oder einige Jugendliche sehr stark abholt mit ihren Themen. Also beziehungsweise dort Themen scheinbar anspricht, die dazu führt, dass Jugendliche diese Partei wählen. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass vor allem Bildung auch generell eine Rolle spielt.
Es sind, auch hier ist die Antwort nicht eindimensional, sondern ein bisschen breiter. Das eine ist, Kinder und Jugendliche denken digital und für die ist analog und digital quasi eins. Also ihre Welt ist analog und digital zugleich. Für die ältere Generation, die bei den anderen Parteien meist etwas stärker vertreten ist, ist analog und digital sind zwei unterschiedliche Welten. Dazu kommt, viele Jugendliche haben keine positive oder nur eine bedingt positive Sicht auf ihre Zukunft, weil sie zum Teil keinen Ausbildungsplatz finden, vielleicht auch nur keinen guten Schulabschluss haben. Sie leben in ländlichen Regionen, wo die Zahl der Ausbildungsplätze begrenzt ist, beziehungsweise sie für den Ausbildungsplatz relativ weit fahren müssten, etc. Das heißt, dort habe ich ein Umfeld, was sehr hohe Anforderungen an Kinder und Jugendliche stellt. Dazu kommt, wir haben zum Teil einen schwer bezahlbaren Wohnraum. Wir haben über Instagram und TikTok eine Welt, die sehr positiv dargestellt wird. Idealerweise habe ich Gucci-Klamotten, ich habe Nike-Schuhe oder ähnlich oder Vega oder welches auch immer. Das heißt, ich habe dort einen hohen Drang darauf, dass Kinder und Jugendliche sich an bestimmten Vorbildern orientieren müssen, aufgespritzte Lippen und was weiß ich was alles. Also sprich, ich habe dort einen gewissen Druck zur Uniformität. Das können viele Kinder und Jugendliche sich aber nicht leisten. Das heißt, da entsteht ein erster Frust. Zweites Thema Bildungsniveau. Wir haben ein Bildungssystem, was sehr unterschiedlich aufgestellt ist und viele Kinder und Jugendliche nicht wirklich ihrer Fähigkeiten entsprechend fördert. Viele kriegen keinen Abschluss oder haben einen schlechten Abschluss und schlechte Aussichten. Das Geld, was sie verdienen können in der Ausbildung oder auch so, reicht nicht aus, dass sie im Zweifelsfall vom Elternhaus ausziehen können und sie eine eigene Wohnung nehmen können, sich Konsum in einem gewissen Umfang leisten können, etc. Das führt auf dieser Ebene zu Frust. Das Zweite ist, auf den Kanälen, auf denen Kinder und Jugendliche oder Jugendliche sich zunehmend bewegen oder fast ausschließlich bewegen, sprich den Social Media, ist diese Partei hervorragend vertreten. Sie hat das Medium für sich in Beschlag genommen und hat eine Struktur, die über die Politiker hinaus dieses vorantreibt, über Influencer und andere, die das geschickt nutzen. Die anderen Parteien haben das bis heute in meinen Augen immer noch nicht verstanden. Sie haben A, keine Strategie gegen die AfD, wie mit ihr sinnvollerweise umzugehen ist und wie man ihr inhaltlich was entgegensetzen kann. Sie hat aber auch kein positives Programm für Kinder und Jugendliche, was die AfD aber auch nicht hat. Und sie schafft es nicht, sich, ich sage jetzt mal, altersangemessen auf diesen Kanälen, Instagram, TikTok etc., so zu bewegen, dass sie für Jugendliche interessant ist und es damit über die Algorithmen schafft, sich zu positionieren. Und dann ist der dritte Punkt, den man im Hinterkopf haben müssen, die Algorithmen sind natürlich auch darauf ausgerichtet, dass möglichst viele Likes generiert werden. Und wenn ich dann eine Struktur habe, die hinter AfD-Posts viele Likes hat, dann führt das dazu, dass sie auf TikTok und Instagram verstärkt sichtbar werden. Und sobald ich dann irgendwelche Schlagwörter eingebe oder auf Videos reagiere, die diese Schlagwörter bedienen, bin ich sofort in diesem Netz. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand vor kurzem, die AfD findet dich. Da hat jemand einen Account angelegt und hatte mal relativ schnell genau in dieser Blase drin, wo die Videos präsentiert wurden. Das heißt, die Partei, und das muss man so deutlich sagen, ist auf dieser Ebene hervorragend eingestellt und die anderen Parteien kriegen es überhaupt nicht auf die Reihe.
Okay, danke für die Einschätzung dazu. Jetzt nochmal generell zur Politikverdrossenheit. Wie könnte man denn Ihrer Meinung nach Jugendliche wieder stärker im politischen Prozess einbinden? Also sind neue Technologien da möglich? Müssen die Parteien, wie Sie selber sagen, mehr auf Social Media aktiv sein? Oder was sind Ihrer Meinung nach die Wege?
Auch hier, es gibt den einen Weg nicht. Also das eine ist, wir brauchen ein politisches Commitment zugunsten von Kindern und Jugendlichen. Wir hatten, das habe ich eben ganz kurz gesagt, in meiner Jugendzeit das ganz klare Versprechen, unseren Kindern soll es einmal besser gehen als uns und wir wollen die beste Bildung für unsere Kinder. Dieses Versprechen müsste heute wieder greifen, als ein Versprechen. Das zweite ist, in der politischen Diskussion müsste Bildung und die psychosoziale Situation von Kindern und Jugendlichen eine viel größere Rolle spielen. Und wir müssten alles unternehmen als Gesellschaft und auch in der politischen Struktur, dass die psychosoziale Situation von Kindern und Jugendlichen besser wird, als das der Fall ist. Da reichen 100 Social Health Coaches nicht aus, sondern wir brauchen ein umfassendes Programm. Wir brauchen mehr Kinder- und Jugendpsychologen. Wir müssen, glaube ich, auch darauf hinwirken, dass Social Media so strukturiert werden können, dass es die negativen Auswirkungen nicht hat, also auch diesen Hieb danach. Ich muss permanent online sein, ich muss permanent dieses oder jenes tun. Wir müssen wegkommen von der positiven Verstärkung, also sprich, wir müssen Social Media in meinen Augen tatsächlich in Teilen stärker regulieren und eingreifen, um sicherzustellen, dass Fake News etc. und problematische Inhalte wie Gewalt, wie sexuell diskriminierende Videos etc. oder auch sexuelle Gewalt, dass sie nicht mehr gezeigt werden. Dazu müsste eigentlich KI in der Lage sein. Und wir müssen in den politischen Parteien hier eine stärkere Repräsentanz von Kindern und Jugendlichen als solchem wiederherstellen, damit wir ein Gleichgewicht kriegen. Das ist aber relativ schwierig, dadurch, dass die Babyboomer-Generation die mit Abstand größte Generation in Deutschland ist und die in Zukunft dann, wenn sie in Rente geht, auch noch die entsprechende Zeit hat, sich dort zu positionieren beziehungsweise zu betätigen. Wir brauchen einfach grundlegend wieder eine Politik zugunsten von Kindern und Jugendlichen, die unsere Zukunft sichern und die unsere Zukunft sind.
Es gibt ja unter anderem auch in verschiedenen Städten sowas wie Kinder- und Jugendbeirat, Jugendparlamente, also wo man ja versucht, Beteiligung von Jugendlichen zu ermöglichen. Ist das vielleicht auch ein Weg, dass man Jugendliche mehr einbinden kann? Oder sagen Sie, das greift nicht so stark wie zum Beispiel Präsenz von Parteien auf Social Media?
Also ich finde Kinder- und Jugendbeiräte ein wichtiges Element, das auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss man zwei Dinge gewährleisten. Das eine ist, dass diese Kinder- und Jugendbeiräte tatsächlich Einfluss haben und gehört werden und nicht nur eine, ich sag mal, plakative oder Showfunktionen haben, so nach dem Motto, wir haben das, aber damit ist es dann auch gut. Zweiter Punkt, in diesen Kinder- und Jugendbeiräten sind überwiegend Kinder und Jugendliche aus besser gestellten Familien mit einem höheren Bildungsniveau, die dann überproportional häufig wahrscheinlich auch auf dem Gymnasium sind. Das heißt, wir müssen in diesen Kinder- und Jugendbeiräten auch sicherstellen, dass die Kinder und Jugendlichen repräsentativ vertreten sind. Das heißt, wir müssen dort insbesondere auch Kinder mehr einbilden, die eben nicht am Gymnasium sind, deren Eltern keine Akademiker sind, sondern auch und gerade Kinder aus Bürgergeldhaushalten oder aus armen Familien, aus Familien, Migrationsgeschichte etc.
Dann bedanke ich mich erstmal für die Fragen. Ich hätte noch eine Frage an Sie, und zwar betreffend der aktuellen Situation. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was man machen müsste, damit es, sage ich mal, besser wird oder beziehungsweise diese Politikverdrossenheit abnimmt. Welche Auswirkungen, glauben Sie denn, hat die aktuelle Situation auf Jugendliche und vielleicht auf ihr Wahlverhalten?
Oh ja, gute Frage. Ich kann tatsächlich im Moment nicht einschätzen, wie die aktuelle Situation auf Kinder und Jugendliche wirkt, in welcher Form sie wahrnehmen, dass wir in den USA einen ausgesprochen problematischen Präsidenten haben, von dem wir noch nicht wissen, was seine Politik für Deutschland bedeutet. Ich befürchte nichts Gutes. Ich kann auch nicht einschätzen, inwieweit das Thema Ampelbruch, also Bruch der Ampelkoalition, eine also die gesamte Gruppe der Jugendlichen erreicht oder beeinträchtigt. Wichtig, und das, was aber auf jeden Fall festzuhalten ist, ist auf der objektiveren Ebene, das wird dazu führen, dass wir in Deutschland mindestens ein halbes Jahr quasi Stillstand haben, dass der politische Wahlkampf im Vordergrund steht und damit die politische Rhetorik und weniger das politische Handeln. Wir müssen davon ausgehen, dass dass die nächste Koalition, auch wenn jetzt schon quasi die Stoßrichtung relativ klar ist, erst im Mai, Juni sich konstituieren wird. Bis dahin gibt es keinen Bundeshaushalt. Das heißt, alle bildungspolitischen Projekte, die noch nicht realisiert sind, wie beispielsweise der Digitalpakt 2, aber auch andere politische Programme, die für das Bildungssystem wichtig waren, auf Eis liegen werden. Das heißt, wir haben dort Stillstand. Inwieweit Jugendliche das wahrnehmen, kann ich nicht einschätzen. Was aber sicherlich zu befürchten steht, ist, dass der Anteil an Kindern und Jugendlichen, die populistische Parteien am rechten und rechts-links-Rand wählen werden, eher nicht kleiner wird. Und das bringt mich dazu, die politische Verantwortung der, ich sag mal, Parteien im demokratischen Spektrum aufzufordern, sich extrem stark um diese Zielgruppe zu kümmern, sprich generell um die Zukunftssicherung unseres Landes. Und ein wichtiger und zentraler Faktor für die Zukunftssicherung unseres Landes ist ein gutes Bildungsniveau und Partizipationschancen für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Und hier ist die Politik gefordert. Und das heißt, wir müssen wegkommen von Fokus vor allem auf Rentensicherung und andere Fragen hin zu, was brauchen wir für die Zukunft unseres Landes? Wenn das nicht gelingt, und Zukunft des Landes heißt für mich dann auch Klimawandel in den Fokus nehmen, sprich die Transformation in Richtung einer klimaneutralen Gesellschaft und wirtschaftliche Aktivitäten etc. Wenn das nicht gelingt, dann befürchte ich, wird es unserem Land zunehmend schlechter gehen und damit ist das Risiko größer, dass auch hier die Rolle extremistischer Parteien deutlich stärker werden wird. Wir sehen die Spaltung der Gesellschaft in den USA und ich befürchte, dass wir uns in eine ähnliche Richtung bewegen, wenn es nicht gelingt, dass die demokratischen Parteien eine Vision und eine Politik entwickeln, die eine positive Zukunftsvision hat und diese dann nicht nur auf dem Papier hat, sondern auch umsetzt. Und dazu zählt einerseits mit Blick auf Kinder und Jugendliche für mich die Adressierung der psychosozialen Herausforderungen inklusive des Themas negativ ungünstiger Einfluss eines übermäßigen Konsums von Social Media dazu. Und da gehören auch deutlich stärkere Bildungsinvestitionen und ein Bildungssystem, was auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist und auf die Entwicklung von deren Stärken und nicht permanent darauf ausgerichtet ist, aufzuzeigen, wo Kinder und Jugendliche bestimmte Dinge nicht so gut können wie andere. Wir brauchen Lehrkräfte als Talentscouts, die in der Lage sind zu identifizieren, was können Kinder und Jugendliche, was sind ihre Interessen und was sind ihre Talente und darauf aufbauend diese Talente fördern, damit Kinder und Jugendliche dann hinterher auch einen besseren Übergang in Ausbildung, Studium und Beruf haben.
Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt hätte ich noch eine letzte kleine Frage. Ich hoffe, die überfordert jetzt nicht so ad hoc. Und zwar, was wäre denn Ihr Appell an Jugendliche, die glauben, dass ihre Stimme in der Politik nichts bewirkt? Was würden Sie denen gerne sagen?
Gute Frage. Letztlich müsste ich Ihnen sagen, engagiert euch trotzdem und seid laut und deutlich und sorgt dafür, dass eure Stimme eine Rolle spielt. Aber ob das verfängt, das weiß ich nicht.
Vielen, vielen lieben Dank, Dr. Dohm, dass Sie mit mir gesprochen haben. Ich bedanke mich ganz doll, dass Sie sich so kurzfristig die Zeit dafür nehmen.
Ja, gerne. Vielen Dank für das Interview und für die wirklich sehr guten Fragen.
Dankeschön. Und für alle anderen, die uns folgen oder noch folgen wollen, auf Salon5- bei TikTok und Instagram. Hört gerne weitere Podcasts von uns.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.